Hallo und herzlich willkommen zur, keine Ahnung, wievielten Folge dieses Podcasts. Es ist schon eine kleine Sonderfolge. Ich sitze hier gerade wieder mit meinem ersten Gast und freue mich, dass du heute da bist, Jan-Tristan Körner. Grüß dich!
Servus, moin! Ich freue mich auch zu dieser außerordentlichen Folge hier mal.
Außerordentlichen Folge. Worum soll es heute gehen? Ich starte einfach gleich schon mal rein, damit die Leute, die sich das hier anhören, Bescheid wissen. Und zwar geht es heute mal eher um mich, sag ich mal. Ich habe ja bisher immer Gäste gehabt, die viel von sich erzählt haben. Teilweise war ich auch eher so in der Rolle des Moderators bei dem Ganzen, habe eher die Fragen gestellt, habe meinen Gast reden lassen. Und ja, ich hatte das schon im Kopf, dass ich das vielleicht irgendwann mal mache, aber dachte ehrlich gesagt, dass es vielleicht noch ein bisschen länger dauert, weil ich mir nicht sicher war, ob das überhaupt jemanden juckt oder ob das interessant ist. Ja. Aber habe halt durch, vor allem auch durch meine Tante, die letzte Woche nochmal mit mir drüber geredet hat und auch ein paar Freunde, die immer meinten, ja, erzähl doch mal was von dir, von deiner Geschichte, ist ja auch mega interessant. Deswegen soll es heute mal um mich gehen.
Ich glaube, es ist auch einfach fürs Verständnis für die kommenden oder auch für schon veröffentlichte Folgen eigentlich ganz cool, wenn man einfach deine Geschichte weiß, deine Hintergründe weiß, warum du vielleicht was jetzt machst und über was wie denkst. Ist es, glaube ich, ganz, ganz interessant, mal das Ganze mal richtig aufzurollen.
Ja, das hoffe ich.
Ja, hoffe ich auch.
Das hoffe ich. Deswegen, ich freue mich, wie gesagt, dass du dabei bist. Du bist dann heute eher so in meiner Rolle, sagen wir es mal so.
Ich spiele so ein bisschen den Fragensteller, wenn ich das Gefühl habe, dass du vielleicht irgendwas vergessen könntest aus deinem Leben. dann hake ich nochmal nach, aber mal schauen, wie es läuft.
Wenn es einer weiß, dann auf jeden Fall du.
Ich hoffe.
Und wenn nicht, dann nicht. Aber ja, also ich möchte ehrlich gesagt erstmal so anfangen. Das habe ich in irgendeiner Folge schon mal angerissen. Mit den Sachen, die ich früher gemacht habe. Also ich war jetzt nie das krass sportlichste Kind, aber ich bin halt in einer sehr sportlichen Familie, sagen wir mal, aufgewachsen. Meine Mutter war früher sehr sportlich im Langlauf, im Wasserskibereich und vor allem durch meinen Opa motiviert gewesen, durch ihren Vater. Und so bin ich dann auch da reingerutscht. Immer am Wochenende war ich bei meinen Großeltern, bin mit meinem Opa am Wochenende Rad gefahren oder war auf Langlaufski unterwegs, auch wenn mir das damals vielleicht nicht so viel Spaß gebracht hat, aber habe ich auf jeden Fall gemerkt, wie wichtig Sport schon ist. Und jetzt staune ich auch noch mehr darüber, wie diszipliniert mein Opa damals immer war. Und so bin ich halt quasi in den Sport gekommen. Habe natürlich Fußball gespielt, darüber haben wir in der ersten Folge sehr viel gesprochen.
Weißt du, was als erstes kam oder ob das parallel kam oder ob Fußball als zweites kam, dass du erst Langlaufen warst oder du warst erst Wasserski? Weißt du noch deinen allerersten Sport oder ist das alles, sobald du es konntest, hast du es einfach ausprobiert?
Boah, und das kann ich echt nicht sagen. Ich glaube, das, was ich früher als erstes im Verein gemacht habe, war tatsächlich hier in diesem MTV-Kinderturnverein.
Ja,
so, gut, ja. Da fängst du ja, keine Ahnung, mit wie vielen Jahren fängst du da an?
Boah, Kinderalter.
Ja, kann ich Kinder auch nicht einschätzen, aber das war wahrscheinlich so das Erste, aber da war auch schon klar, weil ich halt, wie gesagt, relativ groß gewachsen war und auch schon vielleicht als Kind ein, zwei Kilo zu viel hatte auf den Rippen, deswegen war ich nie so der... Ja, Kinderturnen.
Der gut, Turner.
Da haben wir natürlich auch viele andere Sachen so gemacht, aber das war jetzt nie so mein Sport. Aber ich glaube, dann hat das halt alles relativ zeitgleich irgendwie angefangen. Klar, Radfahren vielleicht noch irgendwie ein bisschen früher oder so, dass man das halt angefangen hat. Aber mit wann fängt man mit Fußball an? So mit 5, 6.
Ja.
Und in dem Alter hat mein Opa mir dann auch versucht, alles andere beizubringen. Also klar stand ich auf Langlaufski und auf Skiern wahrscheinlich das erste Mal schon mit 3. Ich weiß, dass ich mit 3 schon meine ersten Pisten runtergefahren bin. Also war das wahrscheinlich schon das Erste.
Ja, stimmt.
Und dann kam halt so Fußball im Verein hier dazu. Und was halt bei mir immer noch war, von meiner Mutter halt auch geprägt, hier im Schwimmverein, im LSKW, wo ich halt auch war wegen Skifahren, aber dann war ich halt auch noch immer beim Schwimmtraining. Aber wie gesagt, also von der Chronologie, das war halt alles eher zeitgleich, deswegen war das ja auch alles irgendwie...
Alles ganz schön viel,
ne? Ja, zu viel vielleicht auch.
Nee, aber auch extrem besonders, glaube ich, gerade, also gerade das Wasserskifahren kenne ich wenig Kinder damals, die einfach Wasserski konnten. Also ich kann gar keinen außer dich und du einfach schon als kleiner Butschi da mitten.
Das war ja mehr oder weniger so ein Feriending, weißt du?
Ja,
weil klar. Da muss ich auch jetzt dazu sagen, zur Erklärung, also meine Mutter war, wie gesagt, ist früher Wasserski gefahren, auch sehr gut in Deutschland.
Jo.
Und mein Opa hat in Mecklenburg-Vorpommern so ein kleines Ferienhaus und ein Boot und dadurch bin ich halt dann zum Wasserskifahren gekommen. Das war halt einfach klar, dass wenn ich dahin muss oder wenn ich dahin fahre im Urlaub, in den Sommerferien, dann stellt er mich auf die Dinger und dann geht das los. Ja, und mir hat das auch mega Bock gemacht. Also Wasserski macht mir auch heute noch Bock mehr, aber auf dem Wakeboard. Deswegen, keine Ahnung, so der Skisport, wahrscheinlich, wenn du es so als Allgemeines betrachtest, war das, wo ich so den ersten Kontakt mit hatte. Und dann halt Fußball. Also Fußball, da haben wir ja in der ersten Folge, da werde ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Es war ja relativ hier nur in einem kleinen Stadtverein, also nichts Großes. Was halt damals schon meine größte Leidenschaft war, was ich auch am intensivsten, glaube ich, gemacht habe, war schon das Skifahren.
Ich glaube auch einfach am meisten Talent in dem
Sport gehabt, oder? Definitiv. Ja, safe. Ja. Also Skifahren bin ich auch immer noch, vielleicht... sage ich mir das auch nur so vor, um ein gutes Gefühl für mich zu haben, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wenn ich Skifahren länger gemacht hätte, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen was hätte reißen können, aber gut, das Ding ist durch.
Und auch das geografische Umfeld vielleicht schwierig.
Ja, ich hätte dann auf jeden Fall mit 15, 16 runterziehen müssen in den Süden, aber
ja
da kommen wir später dazu, das wäre sowieso nicht gegangen. Skifahren hat halt am meisten Bock gemacht, das habe ich immer gemacht im Winter, deswegen in der Schule extrem scheiße gewesen.
Mhm. Ach, na, extrem scheiße auch nicht.
Alter, ich hatte einen 3-4er-Schnitt mal einen Winter. Ja, weißt du noch, meine Sechser in Religion und Latein bei der gleichen Lehrerin, die dachte sich auch, Alter, was mit dem?
Und der Sechser in Bio von uns beiden, der war auch später, glaube ich. Da haben wir doch abgeschrieben und es ist aufgefallen, dass wir da komplett kopiert haben.
Ja, war das? Das lag aber nicht daran, also nein, das kann ich jetzt nicht auf den Sport schieben. Ja. Da waren wir einfach nur irgendwie ein bisschen...
Aber ich würde auch sagen, Fußball und Ski haben dich dann eigentlich so auch in der Schule und in der weiterführenden Schule eigentlich als Hauptsportarten begleitet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Schwimmen war immer noch am Start.
Stimmt,
wie lange? Einmal die Woche oder zweimal die Woche war ich beim Schwimmen. Da war ich auch bei den niedersächsischen Meisterschaften und so. Also jetzt auch nicht so kacke. Ja. Aber hatte nie so Bock und so Spaß dran, weil, also keine Ahnung, ich hatte jetzt nicht die beste Beziehung mit meinem damaligen Trainer. So. Das war irgendwie immer... Und da waren halt Ältere. Ich war dann immer so einer der Jüngsten. Da war das Klima einfach nicht so gut. Deswegen hat mir das nicht so Spaß gebracht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist ja früher auch dann... Manchmal, oder wir waren ja von der Schule schwimmen, aber kennst du das, wenn du so eine Stunde geschwommen bist, das ist irgendwie für den Magen so ein ganz komisches, also wenn du halt eine Stunde richtig mit Kopf im Wasser und nur so kurz atmen, ich fand das immer danach richtig eklig, weil du nach dem Schwimmen so ein richtiges leere Gefühl im Magen hattest, weil du einfach wahrscheinlich so viel Luft und dann vielleicht auch noch ein bisschen Chlorwasser und mich hat das immer irgendwie schon nach dem Schwimmen so extrem gestört, dass ich keine Ahnung, so ein komisches Gefühl im Bauch hatte.
Also ich war jetzt auch nie der große Schwimmer. Wenn du sagst, keine gute Beziehung zu deinem Schwimmlehrer, ich glaube, das ist auch so die Main-Charakteristik eines Schwimmlehrers, habe ich zumindest so das Gefühl, also keine Ahnung, Schwimmlehrer waren für mich immer, hatte ich auch nie die große gute Beziehung, also Schwimmen, keine Ahnung, auch nie richtig den Draht zu gehabt. Aber mein Gefühl nach dem Schwimmen ist halt immer, dass man so extremen Hunger hatte.
Wir haben
in Bad Lauterberg in der Heimatstadt, da war ja auch, wie hieß das noch gleich? Also war so ein kleines Restaurant mit Currywurst, mit Burger, mit Pizza. Und das so war halt einfach.
Pommes gerochen,
also für mich war das absolute Highlight, immer nach dem Vitamar dann erstmal sich irgendwas komplett reinzuhauen, weil ein extremes Hungergefühl da war. Aber ich glaube, du bist auch deutlich mehr geschwommen als ich und kannst da auch, weißt du auch mehr, was da so danach
abging. Ja, danach Essen, da war er meistens nicht drin, weil ich natürlich abgeholt wurde und es zu Hause Essen gab. Nee, aber allgemein dieses Gefühl im Bauch war irgendwie ganz komisch. Und ja, dann hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr und habe das auch dann so ja, sein lassen mit Schwimmen.
Ja. Was auch voll schade ist, weil Schwimmen ja eigentlich so ein geiler Sport ist für den Körper.
Ne? Und deswegen bin ich auch extrem dankbar, dass ich es gemacht habe, weil ich ja jetzt wieder, also ich freue mich richtig drauf, dass ich, also ich gehe auch ins Schwimmbad wieder schwimmen und trainieren dann meine, keine Ahnung, ja, weiß nicht wie viel Bahn, halt 3000 Meter oder so. Aber lieber dann wirklich in irgendeinem See, das macht einfach noch mehr Spaß. Und deswegen bin ich auch extrem dankbar, dass ich das damals gemacht habe und dass ich die Technik gelernt habe, weil so kraulen zu lernen, die Atmung zu lernen und allgemein dieses Gefühl im Wasser, unter Wasser atmen zu können, unter Wasser atmen zu können, nein, unter Wasser halt Luft rauszulassen, aufzutauchen, schnell zu atmen und so, das, kann, das muss man das halt einfach lernen.
Mega schwer.
Ja, das lernt man halt am besten im Kindesalter, deswegen bin ich mega happy, dass ich das auch gemacht habe, dass mich meine Mom da auch vielleicht noch ein, zwei Jahre mehr oder weniger ein bisschen gedrängelt hat, dass ich da hingehe. Aber ja, im Endeffekt war das nicht das Richtige für mich und ist auch gut. Aber ich habe ja dann fürs Abi habe ich wieder mit Training angefangen, weil ich ja im Abi Schwimmen hatte.
Und um jetzt mal ganz kurz nach vorne ins Jetzt zu springen, jetzt bist du ja auch wieder am Start im Sommer.
Ja, genau.
Wir wollten ja eigentlich, muss man sagen, am Wiesenbeck aufnehmen.
Ja.
Da, wo du jetzt auch
meine Heimatschwimmbahn.
Ja, da, wo du im Sommer eigentlich immer im Wiesenbeck, oder?
Wenn, ja, dann, das ist einfach perfekt, weil einmal durch den Wiesenbeck durch sind so 300 Meter.
Ja.
Dann drehst du um, peitscht wieder zurück. Das machst du halt dann 4-5 Mal, schön, dann bist du eine gute Stunde unterwegs.
Schön knackig kalt.
Ja, wenn du einmal drin bist, geht das schon.
Ja.
Und da sind auch nicht so viele, weil wenn du in einem größeren See oder wo viel los ist mit Tretbooten und so, musst du immer schauen, dass du nicht über einen Haufen gefahren wirst. Der Wiesenberg ist perfekt dafür.
Da hat es jetzt leider nicht geklappt mit Aufnehmen. Deswegen sind wir ja jetzt an der Oder-Talsperre, die Talsperre über unserer
Heimatstadt.
Genau. Und da kommt man ja auch nochmal kurz aufs Wasserskifahren. Ich glaube, früher konnte man noch hier drauf fahren.
Ja, ne? Genau. Meine Mom, die sind hier gefahren. Die hatten hier auch einen Campingwagen, einen Wohnwagen. Und seitdem das halt diese elektronische Talsperre hier ist, kannst du ja nur noch segeln. Und seitdem ist das Ding halt tot.
Aber du nie drauf fahren können. Nee. Das war schon länger weg.
Das war dann schon weg. Und dann hat mein Opa halt sich das dann Mecklenburg-Vorpommern ausgesucht. Ja. Und hier war ich letztes Jahr auch mal schwimmen. Ja. Ich sag dir, das ist der Tod hier gewesen, weil ich habe die Wellen so unterschätzt. Es sah zwar schon wellig aus, also jetzt heute würde es gehen, weil es nicht wirklich wellig ist, aber da war es so wellig und ich hasse die Talsperre, weil die ist so extrem tief und du siehst einfach so gefühlt 40 Meter nach unten und da habe selbst ich halt so ein Angstgefühl.
Das ist ganz krass bei mir. Das kann ich gar nicht, aber auch im Meer. Entweder wenn man tief runtergucken kann, ist scheiße, oder wenn man nichts sieht, das finde ich auch scheiße. Also da bin ich komplett raus.
Deswegen mag ich den Wiesenbeck auch so gerne, weil da, keine Ahnung, siehst du ein bisschen was, siehst aber nicht zu viel. Ja. Ich weiß, dass da nichts Großes drin ist. So.
Das wäre auch ganz komisch.
Aber in der Talsperre weißt du, dass da ganz schön lange Hechte drin sind.
Jo,
aber so ein Hecht weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den mal spüren will an der Hand. Deswegen mag ich auch einen Eibsee nicht so gerne, weil da siehst du ziemlich viel.
Ja.
Also der ist ja richtig klar.
Ja.
Aber ist auch geil zum Schwimmen, aber da ist auch zu viel los.
Auf jeden Fall.
Aber Talsperre war damals auf jeden Fall krasser als sie jetzt ist, sagen wir es mal so.
Ja, klar. Wenn man sich das vorstellt, dann einfach hier direkt in der Heimatstadt Wasserski fahren zu können, das ist schon Luxus.
Wir waren ein richtiger Verein und so, das war schon cool, glaube ich. Haben sie ja auch versucht wieder hinzukriegen, aber geht halt einfach nicht wegen Stadtwerke. Ja.
Aber dafür dann halt einfach ein bisschen weiter weg gezogen, sage ich mal, beziehungsweise einfach nur ein Ferienhaus geholt. Und ich sag mal, so wird ja auch gut genutzt jetzt auch letztes Jahr von uns.
Ist halt einfach für mich jetzt persönlich eigentlich die falsche Richtung und auch finde ich zu weit weg, aber wir nutzen das ja trotzdem gut. Ja. Wir werden diesen Sommer auch wieder hinfahren.
Ich hoffe es. Bitte. Ich hoffe es. Ja. Das wäre wirklich gut.
Es war schon spaßig.
Ja. Ja.
Ich sag nur Facko. Facko auf dem Boot.
Ehre, Facko auf dem Boot.
Ja. Und was dann auch noch dazu kam, was man auch nicht vergessen darf, mein Opa hat mich auch immer zum Golfen. Ich hatte ja auch Golftraining.
Stimmt. So 3 Jahre. Wie lange ging das? 3 Jahre, ne?
Ja, und das war immer freitags. Und ich glaube, wir hatten mal 2 Saisons, oder das hat sich überlappt, auch freitags Fußballtraining. Und das hat mich immer richtig, da war ich immer richtig sauer, dass ich dann noch, deswegen habe ich auch, keine Ahnung. Also, ich gehe ja jetzt auch manchmal noch golfen und ich bin auch dankbar, dass ich den Schwung so gelernt habe, aber ich bin jetzt auch nicht gut, weil es halt extrem trainingsintensiv ist, sagen wir mal so.
Ja, und es war ja irgendwie damals, jetzt so langsam kommt es ja wieder auf, finde ich. Auch gerade so bei jüngeren Leuten kommt der Golfsport ja wieder ein bisschen mehr. Aber damals war das ja noch gar nicht am
Start. Ihr habt mich alle dafür so ausgelacht.
Wo du das erste Mal gesagt hast, yo, ich bin mit meinem Opa golfen, ich kann nicht zum Fußball oder irgendwie sowas. Ja. Und ich kam gar nicht.
Ja, aber auch mit Recht.
Aber nein, also es ist ja voll geil, wenn man so solche Sportarten lernt oder früh lernt, dass man sie dann einfach parat hat, wenn man mal Bock drauf hat. Ja. Und jetzt, also ich hätte jetzt einfach mal Bock drauf, eine Runde auf
den Golfplatz. Ist auch mega geil, weil du halt einfach so 4 Stunden unterwegs bist und du kannst...
Du machst Meter.
Du machst Meter und weißt du, was richtig geil ist? Wenn du Golfen mit so ein bisschen mit Glücksspiel mit deinen Kumpels verbindest und vielleicht noch mit der einen oder anderen halben Bier.
Das ist einfach mir mega
vor. Das ist einfach so eine richtig schöne 4-5 Stunden Auszeit. Also wenn ich Rentner bin, werde ich auf jeden Fall aufs Golfen zurückkommen. Ja. So viel ist sicher. Ja, aber das habe ich dann auch. Irgendwann habe ich meinem Opa verklickert, du, ist zwar spaßig, wir können auch gerne noch zwei Mal im Jahr, und das mache ich auch immer noch mit meiner Oma und so, mal wieder golfen gehen, aber ich muss jetzt nicht zum Training fahren, das hat er dann auch verstanden, vor allem ist das ja auch echt teuer.
Ja, aber also, du hast die Basics.
Ich habe die Basics, habe auch dann damals Platzreife gemacht, habe ja auch die letzten anderthalb Jahre, beziehungsweise letztes Jahr dann nicht mehr, aber auf einem Golfplatz gearbeitet, deswegen war das auch da ganz cool, dass ich halt einfach nicht komplett neu war so und einfach dann ein bisschen was machen konnte.
Ja, das stimmt. Also schon extrem viele Sportarten breit gefächert in der Jugend mitgenommen, muss man
sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben ja dann auch immer noch in der Schule diese AGs gehabt. Das fand ich auch richtig geil. Und ich hoffe, ich weiß nicht, macht man das in der Grundschule noch? Weißt du noch, wie wir Tennis gelernt haben in der Kirchberg-Therme? Und dann durften wir sogar einmal alleine hin, weil unsere Lehrerin nicht konnte.
Boah, das war so
und dann haben wir einfach alleine anderthalb Stunden Tennis gespielt, haben aber abgeschlossen. Nur wir beide. Sie hat es keinen anderen zugetraut. Nur wir beiden Butschis durften da hoch mit unseren 9 Jahren oder so. Keine Ahnung, haben ein bisschen Tennis gezockt, sind wieder nach Hause gegangen. Richtig geil. Cool, das kann ich mir nicht vorstellen, dass heute so überhaupt noch funktioniert.
Nee, das dürfte man heute safe nicht machen, das würde ich nicht. Aber das Prinzip AG gibt es doch safe noch. Also,
aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute noch groß genutzt wird, ey. Bin ich ehrlich.
Weiß ich nicht.
Und wir hatten ja, warst du auch bei Handball dabei, ja, ne? Haben auch dann mal einen, weil da, es gab ja nicht immer das Gleiche und dann haben wir mal Handball gemacht.
Ich glaube, ich habe sogar beide Male Tennis und du hast einmal Handball dazu genommen oder so, ja.
Weil ich durfte beim Handball immer nur von der Mittellinie werfen.
Ja, man muss ja dazu sagen, Maxi einfach schon immer groß und gut gebaut gewesen. Ey. Und auch in der Jugend, in den ganz jungen Jugenden beim Fußball, auch wir immer haben Videos, Probleme im Körperbau
gehabt. Wir haben Videos vor kurzem erst gesehen, wie ich beim Fußball, ich habe dann irgendein Trikot von 2 Jugenden drüber bekommen, das war mir dann viel zu groß, aber die anderen wären mir halt zu kurz gewesen und das sah immer so kacke aus. Ja. Ich meine, du warst ja immer von der Größe so normal.
Ganz durchschnittlich,
ja. Und da ging es ja, aber es gab ja auch kleine Leute und da sah ich immer aus wie der letzte Vollmongo.
Ja, und du konntest auch teilweise im Fußball einfach nichts dafür, also du bist ganz normal gelaufen, du warst halt da und dann die Leute, die einfach ein bisschen kleiner waren, gegen dich, bam, umgefallen. Und du standst da immer so, ja, was soll ich denn machen?
Voll unfair. Ich weiß auch noch, das war dann irgendwie B- oder A-Jugend, da hatten wir auch so einen Gegner bei uns in der Staffel, die auch so ein extrem klein, der war maximal 1,50. Also ich untertreibe jetzt nicht. Der war wirklich richtig, richtig klein.
Okay.
Und der war irgendwie auch Stürmer und hat dann auch gegen mich gespielt. Und da war einmal so ein hoher Ball, der gekommen ist. Und ich stand nur so hinter ihm. Und für ihn war es halt so Kopfhöhe und bei mir so Bauchhöhe, sagen wir mal so. Und ich bin dann einfach so hingegangen, erst nach vorne umgefallen. Und ich habe einfach einen Foul dafür kassiert.
Einfach abgeprallt.
Ey, aber das hat mich immer genervt.
Schwierig, auf jeden Fall schwierig gewesen.
Naja, also um meine Sportgeschichte abzuschließen, ich gehe dann später noch auf die Sachen ein, die ich dann so nach dem Abi oder jetzt halt gemacht habe. Damals, wie gesagt, Fußball gespielt, Schwimmtraining gehabt, ein bisschen Golfen angefangen. Aber was halt so das Hauptding auf jeden Fall war Skifahren. Bin ich ja immer noch als Trainer unterwegs und ja, ist auch einfach immer noch meine größte Leidenschaft, was so den Sport angeht. Und ja, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal rein mit meiner Geschichte, weshalb ich dann mal so ein Jahr beziehungsweise anderthalb Jahre überhaupt keine Chance hatte, Sport zu machen und weshalb sich vielleicht meine Gedanken oder weshalb ich jetzt hier, denke ich mal, auch sitze. Also ich bin allgemein sehr dankbar darüber, was ich da in der Zeit, die ich jetzt erläutern werde, gelernt habe und mitgenommen habe, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ohne das Ganze jetzt hier sitzen würde mit dir.
Ja.
Deswegen starte ich jetzt einfach mal rein. Ich weiß nicht, ich habe noch nie so, ich habe natürlich immer privat mit Leuten drüber geredet, aber ich weiß, dass ich das hier mittlerweile ja ein paar Leute anhören, noch nie so öffentlich drüber geredet. Es gibt auch immer wieder Leute, die mich dann fragen, und da habe ich auch kein Problem mit, aber keine Ahnung, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ja,
wie soll man sowas einleiten?
Ja, mega schwer. Das ist mega schwer. Also, als ich 16 war, Dezember 2015, habe ich immer Rückenschmerzen gehabt, war dann auch mal beim Osteopathen. Meine Tante ist Osteopathin, und habe halt immer gedacht, da ist irgendwas im Rücken falsch. Ja, hat sich herausgestellt, als ich dann wirklich mal bei einem Arzt war, bei meinem Hausarzt, der nicht nur meinen Rücken untersucht hat, hat sich halt herausgestellt, dass auf jeden Fall was bei meinen... Und das ist mega krass, weil ich halt einfach 16 war und man denkt, das ist so eine Krankheit, die vielleicht so 50-Jährige aufwärts bekommen könnten. Deswegen sage ich jetzt schon mal jeden, der das hört, vor allem auch die männlichen Zuhörer, bei den weiblichen Zuhörerinnen ist es ja eh so, dass die Vorsorge viel besser ist, aber auch bei den Männern, geht zum Arzt und lasst euch auch mit 16 schon mal kontrollieren, auch wenn das vielleicht peinlich ist, aber es ist einfach besser. Auf jeden Fall hat der Hausarzt zu mir nur gesagt, du musst unbedingt zum Urologen, ich mache dir morgen einen Termin, da war ich schon sehr beunruhigt, sagen wir mal so. Und dann bin ich halt am nächsten Tag zum Urologen gefahren und der hat mir halt relativ trocken gesagt, dass ich mit 16 im linken Hoden Hodenkrebs habe, was halt, wie gesagt, eigentlich eine Sache ist, die man vielleicht mit 50 oder so bekommt. Ja. Also ich war halt mit Abstand so, also was heißt mit Abstand, das ist, trifft oder kommt öfters mal vor, aber schon sehr selten, sagen wir mal so.
Gerade in dem Alter selten. Ja. Man muss, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, man muss vielleicht auch dazu sagen, diese Rückenschmerzen am Anfang, die hattest du ja auch relativ lange. Ja. Und am Anfang, du hattest ja da, meine ich, auch einen schweren Sturz beim Skifahren.
Genau.
Wo du auf den Rücken gefallen bist und hast da vielleicht erstmal gesagt,
ich habe immer gedacht, dass es, und dann ist es halt so in die Leistenregion runtergezogen. Und klar, wenn man 16 ist, ich habe da auch nicht so offen drüber geredet, auch nicht mit meinen Eltern. Ich habe dann irgendwann nur mal zu meinem Vater so gesagt, ja, voll komisch, immer wenn ich lange stehe, habe ich so Schmerzen in der Leiste und so. Und dann haben wir halt da ein bisschen drüber geredet und dann hieß es, ich mache jetzt einfach mal beim Hausarzt einen Termin. Und wie gesagt, dann, ich glaube, das war am 8. Dezember oder so 2015, wurde das halt festgestellt und dann wurde ich relativ schnell auch operiert. Am 21. Dezember 2015 wurde mir dann halt der linke Hoden entfernt, was halt an sich überhaupt nicht schlimm ist. Es ist kein großer Eingriff. Allgemein Hodenkrebs ist nicht schlimm. Also ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie so darstellen, als ob das irgendwas richtig Krasses ist, weil es gibt natürlich viel, viel schlimmere Sachen und ich habe auch schon viel, viel schlimmere Sachen in meinem Umfeld mitbekommen. Aber der wurde mir dann entfernt und dann hat sich halt, beziehungsweise da noch nicht, aber klar nach so einem, egal was für ein Krebs, meistens ist es so, dass man irgendeine Form von Therapie haben muss, damit man halt sicher ist, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Und deswegen habe ich dann vom 8. Januar bis zum 24.3., da war der letzte Zyklus, habe ich 4 Zyklen Chemotherapie bekommen, wofür ich halt immer eine Woche im Krankenhaus war. Das heißt, in der Zeit, klar, sowieso an Sport war da eh nicht zu denken, aber ich war halt auch nicht in der Schule, weil wenn man halt so eine Chemotherapie bekommt, ist man ja viel angreifbarer, sage ich jetzt mal, für normale Krankheiten. Deswegen hatte ich ja auch gar keinen Kontakt, auch ganz wenig Kontakt zu dir.
Ja. Also ich grätsch schon mal rein. Du sagst, es ist ja jetzt nicht so eine krasse Krankheit oder... Keine Ahnung, du musst es ja nicht runterreden. Es gibt vielleicht natürlich schlimmere Tumorarten oder so, aber es ist natürlich erstmal ein richtig heftiger Einschnitt gewesen.
Ja, in
und ich kann mich auch noch erinnern, ich saß da gerade im Bus und bin auf dem Rückweg gewesen. Du warst auch an dem Tag nicht in der Schule, hab die Nachricht gelesen und war auf jeden Fall erstmal ein richtig dicker Schock, weil ich wusste davor auch noch gar nicht, konnte mit der Art Tumors auch noch gar nichts anfangen, wusste nicht, wie schlimm das ist und so.
Ja.
Aber wie man auch jetzt schon merkt, hast du da nie so ein richtig großes Ding draus gemacht und hast es halt einfach, also ich weiß, ich denke mal, natürlich ist man erstmal komplett aus der Welt geschossen, so man ist erstmal geschockt, aber dann ging es halt relativ schnell, zumindest warst du nicht kopflos, so das würde ich sagen. Halt ja, relativ objektiv und ja, mit Kopf dabei.
Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, wie ich damals als 16-Jähriger so gedacht habe oder wie ich das angenommen habe. Und ich glaube, für mich war einfach klar von Anfang an, dass das eine Sache ist. Und jeder kennt diesen Satz. What doesn't kill me makes me stronger. Den hatte ich natürlich nicht vor Augen, aber mir hat dann relativ schnell jemand, also als ich dann das erste Mal im Krankenhaus war, die Stationsärztin da, also ich war auf der ganz normalen urologischen Abteilung, also wo halt wirklich die meisten 50 plus halt wie gesagt waren. Und die hat halt auch so zu mir gesagt, ja, ist halt kacke, aber wirklich, was dich halt nicht umbringt, das macht dich nur stärker. Und so habe ich halt eigentlich immer so daran gedacht oder habe halt gewusst, dass das jetzt so ein kleiner Teil oder so ein kleiner Abschnitt von meinem Leben ist. Klar wusste ich nicht, was das mit mir macht, aber ich war jetzt nicht...
Es war auf jeden Fall immer Licht am Ende des Tunnels.
Ich war jetzt nicht zuversichtlich, dass das irgendwie, weil wie gesagt, es ja auch nicht so eine schlimme Art von einem Tumor ist. Und deswegen... Und ich hatte halt auch einfach durch natürlich meine ganzen Freunde, durch dich, durch meine Familie und auch durch meine damalige Freundin einen super Rückhalt, sage ich jetzt mal.
Auf jeden Fall.
100%. Mega gute Unterstützung und habe mich auch nie allein gefühlt. Klar, wenn man... Also, was ich auch noch sagen kann, diese 4 Zyklen, das waren halt 3,5 Monate, wo ich immer dann wieder ins Krankenhaus musste, nicht in die Schule gehen durfte. Da war auch nicht so, dass ich zu Hause dann überhaupt was gemacht habe für Schule, weil ich war wirklich, also mir ging es so nicht schlecht, dass ich mich übergeben musste, was ja häufig der Fall ist, da bin ich auch echt happy drüber, aber natürlich war man schwach, ich hatte dann auch irgendwann Haarausfall, ist halt ganz normal und ich habe ehrlich gesagt in der Zeit nicht viel andere Sachen gemacht, außer FIFA zu spielen.
Ja, ich kann mich auch noch genau an den Tag erinnern, wo du durch den Haarausfall halt einfach dann gesagt hast, yo, ich rasiere mir die Haare komplett ab.
Ja.
Und dieser, also du hast es unserer Gruppe über Snapchat gezeigt und ich weiß noch ganz genau, dass du dir halt erst irgendwie so einen Mönchschnitt gemacht hast und dann als Snap irgendwie geschrieben hast, yo, bin jetzt ein Mönch oder so.
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Und dann ging sie komplett ab, ja. Aber kannst du vielleicht nochmal genau darauf eingehen, dass der linke Hoden wurde entfernt, inwiefern das vielleicht auch Folgen oder keine Folgen für den Kinderwunsch oder für später so hat? Ja,
also
das wissen ja, denke ich mal, die meisten auch nicht.
Ja, genau. Also man lässt halt seinen Sperma auf jeden Fall vorher testen.
Ja.
Und dann, also es ist eigentlich so, dass die einem auch sagen, dass ein funktionierender Hoden auch ausreicht. Aber man soll nur mal sicher gehen und das habe ich auch gemacht. Logischerweise habe ich dann von mir, die sind auch immer noch irgendwo in Göttingen, in irgendeinem Labor, habe ich ein paar Spermien einfrieren lassen. Da muss ich mich auch mal drum kümmern, weil ich weiß nicht, wie lange die da, weil das kostet ganz schön viel Geld im Jahr, wie lange die da überhaupt bleiben sollen oder ob ich mal das Ganze kündigen sollte. Und das ist auch so, ich wurde ja jetzt letzte Woche erst wieder, das kann ich schon mal vorweggreifen, man hat dann natürlich eine Nachsorge und dann wird einem ja mal Blut entnommen. Und mein Testosteronwert ist schon, also meine Blutwerte sind alle top, aber mein Testosteronwert ist schon eher weit, also der ist im Normalbereich, aber der Normalbereich geht so von 3,5 bis 7,5 oder so, das ist irgendeine Anzahl, Milligramm, keine Ahnung. Und meiner ist halt so bei 3,7. Also schon eher am Ende.
Mhm.
Das heißt, natürlich ist so, wenn man nur noch einen funktionierenden Hoden hat, ist halt einfach Testosteron ein bisschen weniger. Aber ich habe ja eigentlich keine Probleme. Vielleicht könnte ich, wenn ich mir jetzt zusätzlich Testo geben würde, ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen, schneller. Aber brauche ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, mir geht es ganz gut. Wo waren wir denn eigentlich? Ach so, und das war eigentlich so alles. Also man hat jetzt keine Nachfolgen. Ich habe auch, man hätte sich dann irgendwie einen künstlichen Hoden einsetzen lassen können. Ja, dass man halt normal aussieht, so. Aber da dachte ich mir auch von Anfang, Alter, warum sollte ich das machen? So, das bin ich. Ist halt jetzt einfach so.
Ja,
dann bin ich auch ein bisschen anders. Und ist halt so. Ja.
Wie kann man sich solche, also so die Chemotherapie bei dir vorstellen? Ich weiß nicht, die meisten haben vielleicht schon irgendwie Erfahrungen in der Familie mitgemacht. Ich hoffe natürlich nicht viele, aber die Leute, die noch gar keine Vorstellung von der Chemotherapie haben.
Also es hat so angefangen, dass ich so eine Spritze bekommen habe, 3 Tage bevor ich das erste Mal ins Krankenhaus gekommen bin. Das war schon irgend so ein Mittel. Also dann kriegt man, ich weiß auch nicht mehr genau, wie die heißen. Das eine hieß irgendwas mit Platin. Ist halt alles mega teuer. Ich habe mal gesehen, wie viel meine Krankenkasse für mich schon ausgegeben hat. Das ist geisteskrank.
Da ist es ganz gut, wenn man eine Versicherung
hat. Ja, da bin ich auch echt froh, dass wir in Deutschland leben. Ja. Auf jeden Fall ist das dann halt so, dass du, also vorm ersten Mal habe ich, wie gesagt, diese Spritze von meinem Urologen bekommen. Dann war ich 3 Tage zu Hause und dann ist man immer von Montag bis Freitag im Krankenhaus und kriegt halt immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag kriegt man halt über den Tag, also man liegt eigentlich nur im Bett und kriegt dann halt irgendwelche Mittel über, ich hatte ja dann hier auch so einen Zugang am Hals, damit ich das nicht über irgendeine Vene am Arm, der wurde mir einfach davor festgesetzt, der war dann immer drin, den habe ich immer bekommen, wenn ich hingegangen bin, beziehungsweise am Anfang war das so ein einmaliger, der musste einem dann wieder rausgenommen werden und ich glaube dann beim zweiten Mal, oder wie war das bei mir? Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dann so einen festen zu bekommen, aber ich glaube, ich hatte gar keinen festen. Die haben den bei mir immer wieder frisch gelegt. Und ja, dann war ich halt da mal 4 Tage. In der Zeit schmeckt man halt nichts. Es war egal, was ich gegessen habe. Es war einfach nicht lecker, so vom Ding her. Und dann bist du halt dann wieder 5 Wochen zu Hause und dann fährst du halt wieder hin, dann geht das wieder los. Danach werden halt immer irgendwelche Werte genommen, wird halt gesehen, wie viel schon das gebracht hat oder wie viel man noch machen muss, dass man halt nicht unnötig viel, weil man ja super viele Sachen ins Blut gepumpt bekommt, sage ich jetzt mal. Und ich weiß dann auch noch nach dem letzten Mal, wo das dann halt so durch war, hat mich mein Vater abgeholt. Also ich muss auch dazu sagen, meine Mutter war super viel da und da bin ich auch extrem dankbar. Und ich hatte auch immer ein Einzelzimmer, weil ich so eine Zusatzversicherung habe. Wenn ich mir überlege jetzt, dass ich da immer mit irgendjemandem 50-, 60-Jährigen, der halt viel größere Probleme hat oder so, dann noch zusammen auf einem Zimmer einfach nicht die Ruhe und dann auch keine Familie, die täglich da war. Also es war halt immer jemand da. Du hast mich ja zum Beispiel auch ein, zwei Mal besucht und meine Mutter war immer da und das war schon enorm wichtig und hat mir auch
damalige Freundin war ja auch oft
da. Ja, genau. Und mein Vater hatte mich dann beim letzten Mal abgeholt und meinte so, ja, komm, in Göttingen, wenn man Richtung Lauterberg fährt, ist ja Burger King.
Ich hätte es angesprochen sonst.
Ja, lass mal zu Burger King. Und dann habe ich mir halt irgendwie da 1, 2 Sachen geholt. Der Burger war auch ganz okay. Und dann habe ich halt da Chicken Nuggets gegessen seitdem.
Die Chicken Nuggets.
Also keine 100 Pferde kriegen mich zu Burger King und dass ich mir da Chicken Nuggets bestelle, wird auch niemals wieder vorkommen, weil die haben so scheiße geschmeckt durch diesen komischen Geschmack im Mund. Das war nicht mehr normal und deswegen habe ich auch so ein bisschen Abneigung gegen die, sage ich jetzt mal.
Chicken Nugget Trauma.
Ja, aber bei Mac es geht. zu dieser Zeit kann ich halt eigentlich nicht so viel sagen, einfach nur, dass ich halt nicht in die Schule gegangen bin und dass ich halt sau viel zu Hause war und einfach jeder Tag so relativ ähnlich war, aber irgendwie auch nicht so schlimm ähnlich für mich, keine Ahnung, ich habe das einfach so angenommen und wusste ja, dass das irgendwann auch wieder vorbei ist.
Ja. Also nochmal auf die Burger King Story einzugehen, ich habe dich auf jeden Fall in der Zeit da hast du dich nie irgendwie über die Chemo beschwert, dass irgendein Arzt, weil da war ja auch öfter mal was nicht so ganz so rund lief, ein bisschen Scheiße gebaut hat. Aber wo du dich richtig beschwert hast, das weiß ich noch, das fand ich auch extrem geil, dass die fucking Chicken Nuggets nicht mehr schmecken. Das war auf jeden Fall, hat dich ziemlich zur Weißglut gebracht, aber ja,
guter Umgang. Und noch eine Sache, die ich dadurch, also ich schmecke keinen Unterschied mehr bei Cola Zero und Cola Normal seitdem.
Das ist ja nicht schlecht.
Also es schmeckt für mich halt wirklich gleich. Es kann sein, dass meine Geschmacksnerven da irgendwie anders sind, aber keine Ahnung. Was auf jeden Fall mega geil war, als das durch war, als ich dann wieder so 1, 2 Wochen danach richtig geschmeckt habe. So.
Ja.
Das war schon Hammer. Da habe ich mich auch übelst gefreut, sage ich jetzt mal, dass ich einfach wieder... alles, ich glaube, das kann man jetzt irgendwie mit so einer Corona-Infektion vergleichen. Aber die schmecken halt wirklich gar nichts. Ich habe ja schon was geschmeckt, es hat sich nur einfach, war halt einfach nur ekelhaft. War
einfach scheiße, ja.
Vom Ding her. Ja gut, und was halt dann danach kam, war halt ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal, weil dann halt festgestellt wurde, dass das Ganze, da ich halt auch schon so lange diese Rückenschmerzen hatte, dass das halt nicht im Anfangsstadium war, sage ich jetzt mal, wie natürlich am besten es wäre. Und deswegen habe ich auch vorhin ja schon gesagt, sage ich einfach nur auch jedem männlichen Zuhörer, geht mal zum Arzt und lasst euch mal durchchecken, weil es bringt das einfach, das einmal im Jahr zu machen. Klar ist das, sind das 2 Stunden eures Lebens, die ihr euch anders vorstellen könntet, ja, aber du hast das ja dann danach auch
gleich mal gemacht. Ja, ich war ja auch ein ähnliches, also was heißt ähnlich, auf keinen Fall ähnlich, aber ja. es war auf jeden Fall gut, dass ich da von dir das gehört habe und mich durchchecken lassen habe. Aber ich glaube, da ist es auch einfach ein Systemproblem.
Ja, das, safe.
Also es ist ja voll gut, da wie Mädchen oder Frauen das machen mit der Vorsorge einfach beim Frauenarzt, dass es ganz normal ist, dass man hingehen kann. Und das wäre, glaube ich, einfach wichtig, dass es auch ein männliches Pendant dazu geben würde.
Ja. Meine Mutter hat sich da auch dann halt relativ stark für eingesetzt, hat versucht, immer so Flyer zu verteilen, auch bei Kinderärzten und so, bei dem, wo ich war. Aber es hat halt einfach irgendwie so ein ganz anderes Verständnis. Klar, also bei Frauen, bei Mädchen ist das einfach das perfekte Beispiel. So, klar ist das auch nochmal was anderes. Und aber bei Männern ist es halt genauso wichtig.
Ja, natürlich, also, auf jeden Fall.
Es ist einfach schade, dass
da ist halt die Hürde ist. Einfach viel höher, irgendwie auch drüber zu sprechen. Deswegen traut euch auf jeden Fall an die männlichen Zuhörer.
Es ist zwar nicht so geil, wenn einem ein Arzt am Pimmel rum am Pimmel fest, aber es muss halt mal einmal im Jahr sein.
Oder mit ein bisschen so. Creme und Ultraschall.
Ja, diese Ultraschallcreme. also macht das auf jeden Fall.
Und dann, wie kann ich mir das vorstellen? Dann war es eigentlich so, dass die Chemo waren durch, die Zyklen, und es war abgeschlossen und man hat dann wieder neu diagnostiziert, dass da noch was ist, oder war es so ein fließender Prozess, dass du eigentlich wusstest, okay, es ist noch nicht vorbei, es geht weiter.
Also es war so, dass man schon dann bei der Therapie auch, das haben die Ärzte auch natürlich offen und auch meiner Mutter gesagt, dass da schon auch im Bauch irgendwas ist.
Okay.
Dass die Lymphknoten da ein bisschen größer sind als normal. Klar, du bist ja dann 1000-mal Ultraschall gefühlt, 3-mal CT immer, wenn du ins Krankenhaus kommst. Ja, und dann war halt klar, dass ich auch nochmal am Bauch operiert werden muss, dass da halt kein Weg dran vorbeigeht, dass die Lymphknoten da entfernt werden müssen, weil die durch die Chemotherapie halt nicht kleiner geworden sind. Und dann wurden mir halt am 19.04.2016 wurden mir da halt ein paar Lymphknoten rausgeschnitten. Der größte, was halt auch ein Teratom. Teratom bedeutet, dass es ein bösartiger Tumor. Es gibt ja immer gutartige und bösartige. Mhm. Und das war halt ein bösartiger und der war halt einfach fucking 9 cm groß. Und als ich das nochmal gestern gelesen habe, dachte ich mir so, Alter, wie denn 9 cm? Ja, das, also im Durchmesser, das halt ein Riesending. Und die wurden mir halt alle entfernt. Das heißt, ich hatte halt schon eine riesen Narbe und die habe ich auch immer noch im Bauch. Und das ist halt immer so der Kontaktpunkt, wenn ich mit Leuten zum Beispiel ins Schwimmbad gehe oder so und die mich halt nicht kennen, dann fragen die mich halt natürlich immer, was das für eine Narbe ist. So ist ja auch klar.
Ja.
Und das ist halt immer so mein alltäglicher, was heißt alltäglicher, aber das kommt schon natürlich ein paar Mal im Jahr vor, wo ich halt Kontakt dann wieder damit habe und das auch einfach erklären muss oder kann, was ja auch kein Problem für mich ist. So. Ja, ja, und dann wurden mir die halt im Bauch entfernt und ja, dann kam halt aber auch raus, dass, beziehungsweise das haben die vorher auch gesehen, aber Bauch war halt das Erste, was dran kam, dass ich auch was in der Lunge habe. Und das haben sie sich dann darauf entschieden, dass die erstmal nur die rechte Seite operieren und da halt die Metastasen entfernen und da kam dann Gott sei Dank raus, dass die alle halt gutartig sind, also kein bösartiger Tumor. Deswegen wurde ich auch und habe nur eine Narbe am rechten Lungenflügel und am linken nicht.
Okay.
Deswegen kam das zustande. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, also Bauch ist natürlich schon scheiße, ist eine riesen OP so vom Ding her und das tut auch danach weh, keine Ahnung, da war ich jetzt auch nicht so fit, aber also Lunge ist schon nochmal ein anderes Level, weil die,
glaube ich.
Also das zimmert halt ordentlich rein. Also ich war ein paar Tage auf jeden Fall auf Morphium und das war auch gut so, sag ich mal so. Es hat auch danach halt noch ziemlich lange wehgetan und ich habe halt dadurch, dass es so, würde ich sagen, die einzige Nachfolge, die ich von dem Ganzen habe, ist halt einfach der Fakt, dass mein rechter Lungenflügel, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber so schätzungsweise 20-25% weniger Lungenvolumen, glaube ich, hat. Also das hat mir der Arzt da mal gesagt, daran kann ich an die Zeit kann ich mich noch dran erinnern. Es kann natürlich sein, dass er jetzt wieder geweitet ist, aber es gibt ja diese Ausart-Tests und so und da habe ich auch nie nie volle Punktzahl erreichen können. Also auch für den ganzen Sport, den ich jetzt mache, Ausdauersport und so weiter, weiß ich halt einfach, dass meine rechte Lunge, mein rechter Lungenflügel nicht so leistungsfähig wäre, wie er halt normalerweise war. Aber es ist natürlich, damit, keine Ahnung, kann ich halt leben. Oder das war halt dann einfach so. Und gut war halt einfach, dass halt rauskam, dass das alles gutartige Metastasen sind und ich nicht noch auf der linken Seite operiert werden müsste, weil dann, man kann ja nicht Operation nach Operation, dann hätte ich wieder 2 Monate warten müssen, dann die nächste, und dann wäre schon, das war am 18.05. die OP, dann wäre es irgendwie, keine Ahnung, Mitte Juni, Juli oder so dann geworden, das wäre halt richtig scheiße gewesen, dann hätte ich halt noch mal mehr von der Schule, sage ich mal, verpasst, weil auch in der Zeit war es halt einfach nicht möglich, in die Schule zu gehen.
Weißt du, welche Klasse das war?
Also ja, das war 10. Klasse.
10. Klasse.
Und da muss ich auch sagen,
ist auch nicht eine unwichtige.
Nee, und ich bin da auch extrem, extrem, extrem dankbar an meine Lehrer, aber auch natürlich an unsere Schulleiterin damals, die halt dann einfach gesagt hat, ja, wir probieren alles, dass das trotzdem klappt, dass du die Klasse nicht wiederholen musst, weil ich sag mal so, ich habe ja von dem Jahr auf jeden Fall mehr als die Hälfte verpasst. Und,
auf jeden Fall, ja.
Und ich habe halt auch keinen Unterricht im Krankenhaus bekommen, was ich eigentlich hätte bekommen müssen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch eigentlich da immer
so vorgesehene Räume. Das Problem ist einfach nur, dass mir keiner gesagt hat, dass ich noch ein Recht habe, in den Kindertrakt zu kommen, sag ich mal, weil ich noch nicht 18 war, hätte ich auch auf die Kinderstation kommen können und da wären am Tag 2 Lehrer zu mir gekommen, 2 Lehrerinnen. Und
also da kam. Wurdest du einfach nicht aufgeklärt?
Wurde ich nicht aufgeklärt, war dann am Ende, wie gesagt, bei der letzten OP, bei der Lungen-OP lag ich dann da und dann kam auch eine Geschichtslehrerin und so, aber das war voll, also das hat mir dann halt auch gar nichts,
später, ne?
Hat mir gar nichts mehr gebracht. Aber auch da muss ich nochmal sagen, zum Beispiel meine Geschichtslehrerin aus dem Gymnasium, die war ja sogar, die hat mich besucht, hat mir quasi so eine mündliche Klausur, also sie hat mir davor ein Thema gegeben, zu dem ich mich halt, also an dem Tag, und dann hatte ich halt eine Stunde Zeit und dann kam sie halt mit Fragen und hat mich, weil ich, ja wie gesagt, also mir wurden immer die Blätter gegeben, meine damalige Freundin hat die ganzen Blätter immer besorgt und hat mir das alles gegeben, wie gesagt, ich bin sehr dankbar darüber, aber ich hatte auch nicht so Bock, da alles immer nachzuholen, dann alleine.
Ich glaube, man kann sich auch dann in der Situation jetzt auch nicht allzu lange so krass konzentrieren.
Das war einfach nicht so geil. Und ja, also nach der letzten OP habe ich, glaube ich, also ich habe auch davor immer schon so, keine Ahnung, meine 90 Kilo oder so gehabt, aber ich war ja auch schon 1,95 groß oder so. Und nach der letzten OP war ich halt dann echt, weil ich konnte da auch nicht wirklich essen, also nach der Lungen OP lag ich, glaube ich, auch 2-3 Tage auf Intensivstation und da hatte ich, glaube ich, echt nur noch so 80 Kilo.
Du warst richtig dünn noch.
Ja, und dann, aber es ging dann auch relativ schnell wieder mehr, weil ich keinen Sport machen konnte. Ne? Und wenn ich hier so normal weiter esse und keinen Sport machen kann,
hast dann... Hast du dir wieder rangekämpft.
Habe ich mich wieder rangekämpft. Ja, das war eigentlich so, dass, was dann halt kam, wie gesagt, nach der OP war dann Gott sei Dank alles gut, aber ich war halt noch Lichtjahre, sage ich jetzt mal, davon entfernt, irgendwie wieder einen Sport zu machen. Das musste halt alles verheilen.
Das sind ja auch extrem große Narben.
Die Narben mussten verheilen, am Bauch, die musste auch immer noch verheilen, die war auch immer noch nicht fit. Und ich habe dann ja, also in dem Sommer kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwie groß was gemacht habe. Ich war dann zwar vielleicht bei euch wieder so mit dabei, weil ich keine Chemotherapie mehr hatte, aber da war halt nicht viel, was wir gemacht haben, sag ich mal.
Aber du warst eigentlich, sobald es ging, warst du dann auch wieder am Start und hast jetzt nicht irgendwie bei dir zu Hause rumgelegen.
Ja,
und,
das auf jeden Fall.
Irgendwie dich selbst mitleidet oder so.
Ja.
Das war auf jeden Fall cool. Ja.
Ich würde sagen, wir lüften mal kurz durch. Es ist heute extrem warm, weil wir das erste Mal Sonne haben. Wir haken da einfach gleich wieder ein. Bis gleich. Tschüss. Ich bin so mal kurz mit einem kleinen Einschnitt. Ich muss hier mal kurz was verbessern. Ich nutze einfach mal die Pause, die wir bei der Aufnahme gemacht haben. Und zwar ist das leider eine Falschaussage von mir gewesen, dass ich in der 10. Klasse gefehlt habe. Das war die 11. Klasse. Also ich bin da irgendwie ein Jahr verrutscht. Ich habe 2017 Abitur gemacht, deswegen war das Frühjahr 2016 war natürlich die 11. Klasse. Deswegen ist auch leider das Nächste, was ich bzw. Jan Tristan sagt, ist leider auch falsch, ist ein Folgefehler. Also ich habe in der 11. Klasse, wie gesagt, gefehlt und da hatten wir schon Kurse und keine feste Sitzordnung mehr. Ja, verzeiht uns das, aber es ist halt auch schon ein paar Jahre her und ich war mir auch nicht mehr sicher, ist aber auf jeden Fall so richtig und ich lasse das trotzdem drin, damit die Frage nicht allgemein verloren geht, aber berücksichtigt das, wenn ihr das jetzt anhört, dass es die 11. Klasse ist und nicht die 10. Dankeschön, viel Spaß noch, ciao.
Jo, da sind wir wieder ganz kurz durchgelüftet.
Es geht wieder.
Bevor ich jetzt mit der Nachsorge und so, also den Umschwenker dann zum Sport wieder mache, das würde ich gerne, weil da haben wir irgendwie noch nie so drüber geredet, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, das ist mir vorhin so eingefallen. Wie war das so in der Zeit, als ich halt einfach, warte mal, wie lang war es? 2015 bis, ja, ich glaube, ja, auf jeden Fall ein halbes Jahr, also das zweite Halbjahr von der 10. Klasse. Wie war das, dass ich, also, was mich halt interessiert, waren da irgendwie so Gespräche in der Schule oder so? Darüber haben wir noch nie geredet.
Haben wir echt noch nicht drüber geredet.
Ja.
Also, ja, es ging ja jetzt, bis zur letzten OP war es ja so ein halbes Jahr. Und ich weiß nicht, wie lange du, ja, nach der letzten OP...
Da bin ich dann schon nach zwei, drei Wochen oder
so. Schon zügig dann wieder in die Schule, ja. Ne? Aber also am Anfang natürlich ist es Gesprächsthema. Auch jahrgangsübergreifend, gerade auch, weil es jetzt nicht mal irgendeine Krankheit ist, wo du mal zwei, drei Wochen weg bist oder so, sondern einfach auch so ein einschneidendes Ding ist. Ich muss auch sagen, in dem Alter könnte man jetzt denken, dass es vielleicht auch gerade bei der Art von Tumor vielleicht ein bisschen pikanter ist noch als sonst. Aber ich finde, da waren wir schon alle erwachsen genug, um da auf jeden Fall, also die Freunde sowieso, aber auch alle irgendwie, die einen nicht kannten oder so. Ich habe da von keiner Stelle aus irgendwie was anderes gehört, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie komisch darüber geredet hat oder so. Es war halt einfach für alle erstmal ein übelster Schock, weil, glaube ich, niemand so richtig das einordnen konnte, wie gefährlich das jetzt ist und so. Das hast du uns natürlich dann auch so schnell es ging. Du wusstest ja auch erst, also du musstest ja auch erstmal ein bisschen belesen, beziehungsweise auch einfach belehren lassen von den Ärzten.
Ja.
Konntest dann halbwegs ein bisschen Entwarnung geben, weil wenn man hört, Diagnose Krebs, ist natürlich erstmal keine schöne Bilder im Kopf. So.
Ja.
Das war natürlich erstmal ein paar Tage ein riesiger Schock für die meisten oder für alle im Freundeskreis. Als du dann Entwarnung gegeben hast, war das dann wenigstens schon mal weg. Es war halt einfach immer komisch, dass der Platz leer war, ne? Weil wir einfach in unserer Klasse, jetzt sind hier gerade die Schakos am Langtisch, in unserer Klasse, das war ja, das war jetzt noch keine Oberstufenzeit, das war immer die gleiche Klasse. Die 10.
Klasse war immer noch gleich.
Immer noch dieselben Leute wie in der 5. Klasse. Mit dem man dann einfach aufgewachsen ist, so halbwegs immer dieselbe Sitzordnung hatte oder die gleiche Sitzordnung. Und dann war dieser Platz auf einmal leer. Klar ist das dann komisch. Aber ja, da hat man dann einfach probiert. Ich glaube, jeder halbwegs...
Warum schaut jetzt hier so die ganze Zeit rein?
Ich weiß es auch nicht.
Wir werden hier gerade beobachtet. Ah nee, der wartet einfach nur, weil einer entgegenkam.
Ja, okay. Podcast-Bus darf auf jeden Fall stehen bleiben.
Wird nicht abgeschleppt.
Jetzt bin ich ein bisschen raus. Es war auf jeden Fall natürlich krass. Man hat aber immer sich versucht, durch mich, durch andere gute Freunde, durch Simon und alle, die da gerade um dich rum waren, auch Raul, versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir haben immer die Nachrichten rausgehauen. Du hast auch immer in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und alles uns so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Ja, wir konnten dich ja auch das eine Mal ein bisschen überraschen.
Ja, das war echt mega geil.
Das war auch richtig nice. Da war auch jeder natürlich immer sofort dabei. Aber es war natürlich immer eine komische Situation. Aber so, dass irgendwer mal, also dass groß drüber schlecht geredet wurde oder getuschelt wurde oder so, das glaube ich, war noch nicht mal so. Jeder hat das schnell mitbekommen, die ganze Schule. Es war natürlich innerhalb von einer Woche oder so rum, das Thema. Aber dann waren einfach nur viele Leute halt einfach besorgt und haben sich halt oft nach dir erkundigt. Okay, so.
Ja, wie gesagt, es ist ja, also die Frage war jetzt auch wieder nicht so gemeint, dass ich irgendwie wissen will, ob sich da irgendwer besonders Sorgen gemacht hat oder so. Es ist ja, wie gesagt, es ist ja auch nichts so groß Schlimmes gewesen. Ich wollte das nur einfach mal wissen.
Klar.
Ja, und was ich noch jetzt sagen wollte, also nach der letzten OP war es dann halt so, man kommt dann natürlich in so ein Nachsorgeprogramm rein. Also ich war dann offiziell da nach der Diagnose, dass alle Metastasen in der Lunge auf jeden Fall gutartig sind, mussten aber natürlich noch die auf der linken Seite überprüft werden. Das heißt, ich musste immer alle 3 Monate noch ein CT machen lassen, Blutwerte und Ultraschall von meinem Urologen. Das waren die ersten 3 Jahre war das so. Das war halt auch nervig, aber es ging schon.
Also musste ein CT man dann, ist ja auch nicht ohne.
Ja, was? CT ist auch immer nervig. Einmal war es groß mit Trinken und Blut und das andere Mal halt nur so ein kleineres. Also groß Spaß hat das jetzt auch nicht gemacht, aber ich war dann happy, als die ersten 3 oder 2,5 Jahre, das weiß ich gar nicht mehr so genau, da musste ich dann nur noch alles jedes halbe Jahr hin und auch nur noch einmal ein CT oder vielleicht am Anfang noch 2 CTs im Jahr, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt 5 Jahre danach mit dem Ganzen quasi durch, bin sowieso in der Nachsorge, haben die immer gesagt, deine Werte sind eh alle top, du bist auf jeden Fall 100% gesund.
Hat sich jetzt gejährt, ne? Letzte Woche?
Ja, genau, jetzt sind es genau 5 Jahre, das heißt, beziehungsweise noch nicht 5 Jahre nach der letzten OP, aber man kann jetzt einfach schon sagen, dass ich jetzt einfach damit durch bin und ich gehe jetzt nur noch einmal im Jahr hin, lass mich untersuchen, aber das würde ich auch sowieso jedem empfehlen. Also das ist einfach jetzt so ein normaler Rhythmus, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn dann bei den Blutwerten irgendein Wert zu hoch wäre, man kann das da halt relativ gut sehen, dann würden die halt sagen, ja, machen wir nochmal ein CT. Aber ich denke mal nicht, dass da noch irgendwas passieren sollte. Ich denke mal, ich bin auf jeden Fall jetzt durch. Deswegen ist das vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, mal so öffentlich, sage ich jetzt mal, darüber zu sprechen.
Ja, und diese 3 Monate oder die Anfangszeit mit der Nachsorge, das war ja dann auch irgendwann nicht mehr in Deutschland so. Da warst du auch, um jetzt mal überzuleiten, bist du ja dann auch ausgewandert schon fast. Ja. Also warst du dann erstmal weg.
Ja, warte, da komme ich gleich zu. Also jetzt erstmal, das war dann 2016 durch und wir haben ja im Frühjahr 2017 unser Abi gemacht.
Ja.
Und danach bin ich dann natürlich weg, aber also da waren dann noch diese 3 Monate immer und dann hieß es aber, weil es dann schon 1,5 Jahre war es dann, wo ich knapp nach Kanada bin für 9 Monate, war es dann so, ja, wir machen jetzt gleich hier vor ein CT in ein großes. Okay. Und dann fährst du nach Kanada, lässt da dein Blut nur untersuchen, weil mir war von vornherein klar, dass das super teuer wird. Ich habe, glaube ich, 500 kanadische Dollar für nur so 5 Minuten Blutabnahme bezahlt, also wirklich extrem viel. Und dann hieß es aber, ja komm, dann sobald du wieder da bist, machen wir gleich ein zweites CT und dann passt das. Und die Blutwerte habe ich dann auch meinem Arzt hier gleich wieder rübergeschickt und da war alles eh okay. Also da war ich froh, dass ich das trotzdem machen konnte. Und auch froh, dass es dann halt dieses eine Jahr schon dazwischen war, diese 1,5 Jahre, weil direkt danach wäre das ja nicht möglich gewesen, alle 3 Monate in Kanada zum Arzt zu gehen. Stimmt. Da bist du danach ein armer Mann, sagen wir es mal so. Und ja, auch da muss ich halt sagen, auch die Ärzte, die ich hatte, klar, es waren mal immer so 1, 2 kleine Sachen, auch von Arzthelferinnen, die, was vielleicht nicht optimal war, aber wir sehen es ja gerade auch zur Zeit, die sind halt alle absolut überlastet.
Niemand mit Absicht
dafür. Ja, ich habe das im Krankenhaus auch mitbekommen, wie krass die Belastung da einfach ist und deswegen war ich da niemanden irgendwie sauer und die haben sich immer super um mich gekümmert und auch immer noch die Beziehung zu meinem Urologen hier. Allgemein ist der natürlich eher, oder ist ja klar, als Arzt hast du nie persönliche Bindungen, sage ich jetzt mal, aber bei mir und bei ihm war das schon immer so, dass wir irgendwie über persönliche Sachen geredet haben, immer über Skifahren und so, deswegen da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren.
Ja.
Das war alles ziemlich gut.
Jetzt habe ich vielleicht noch ein bisschen zu weit nach vorne gegriffen.
Ja, alles gut.
Nach der OP ist man, also gerade nach der letzten Lungen-OP, da bist du natürlich erstmal ein bisschen eingeschränkt gewesen oder gut eingeschränkt gewesen. Ab wann konntest du dann, ab wann konntest du dich erstmal wieder ohne Schmerzmittel bewegen? Und ab wann konntest du dann wieder langsam anfangen, Sport zu machen? Weißt du das ungefähr?
Also ohne Schmerzmittel ging, glaube ich, also bei der letzten hat es schon ein bisschen gedauert. Ich habe dann auch immer noch so Tabletten zu Hause gehabt. Aber es ging, glaube ich, schon dann irgendwann relativ fix. Keine Ahnung, 2, 3 Wochen. Aber das weiß ich echt nicht mehr. Ich habe mir tatsächlich darüber Gedanken gemacht, wann ich wieder angefangen habe mit Sport. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, es war wirklich so, dass ich den ganzen Sommer weil ich halt eh so komplett, wenn man, man kennt das ja, wenn man einmal raus ist, dann ist man, also ist es bei mir so, dann bin ich eh raus, dann ist der Einstieg eh wieder schwer. Und ich war ja, wie gesagt, davor nie so ein top motivierter Sportler, beziehungsweise habe ich dadurch, beziehungsweise im Winter vorher auch schon entschieden gehabt, dass ich Skifahren erstmal sein lasse und mich auf die Schule konzentriere. Deswegen war das jetzt auch nicht so. Sonst hätte ich wahrscheinlich da dann im Herbst wieder mit Skifahren angefangen, hätte das wieder versucht. Aber da das für mich dann auch irgendwie nicht so wichtig war und mir mein Körper auch wichtiger war, dass ich halt einfach wieder für mich 100% gesund bin, habe ich, glaube ich, den Winter über gar nichts gemacht und habe dann tatsächlich so mit leichtem Laufen für mich selber angefangen, als es dann beziehungsweise
dann ging's ja auch, dann ging's doch aber auch so langsam schon aufs Abi zu. Da hatten wir ja auch, wir haben ja beide Sport, das ist auch richtig gut gewesen, dass es auf unserer Schule ging, als fünftes Prüfungsfach. Also einen mündlichen Teil und einen praktischen Teil.
Und ich glaube, da habe ich dann erst so richtig wieder angefangen.
Ja,
und da habe ich dann auch wieder mit Fußball angefangen.
Fußball so. Auf jeden Fall, aber da ist doch auch der erste Kontakt einfach zum Laufsport.
Ja, genau, weil ich mich halt selber irgendwie aufbauen musste wieder, weil ich war halt schon dann körperlich natürlich viel weiter hinten als so normalerweise. Logisch.
Gerade auch mit der Lunge.
Ja, und dann habe ich halt angefangen selber. Deswegen, und da habe ich auch schon ein bisschen Feedback bekommen, auch von unserer Folge, dass wir sehr fachspezifisch schon übers Laufen und mit V2 Max und so geredet haben. Und das,
ja, kann gut sein.
Also ich habe auch schon ein paar Leute gehört, die dadurch motiviert worden sind, aber auch ein paar Leute, die einfach meinten, das war zu viel jetzt, sagen wir mal so. Aber ich will jetzt damit nochmal sagen, dass ich halt, also ich weiß ganz genau, wie es ist, mit Laufen anzufangen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich
halt Minus zu starten
quasi. Ja, weil ich halt wirklich Minus starten trifft es ganz gut, halt bei Null angefangen habe. Ich war davor nie groß laufen, halt außer beim Fußball. Ich habe aber Laufen immer gehasst.
Ja.
Ehrlich gesagt, wenn es hieß, bringt die Laufschuhe mit, dann musste ich erst mal schlucken. Auf jeden Fall habe ich halt dann echt bei Minus angefangen. Erstmal ganz locker, halt das, was ich konnte, mich mit niemandem verglichen, mir auch ehrlich gesagt von niemandem irgendwie Tipps geben lassen, einfach das für mich selber gemacht. Ich kann mich auch gar nicht mehr genau dran erinnern. Am Anfang habe ich auch nichts getrackt oder so, habe dann irgendwann wahrscheinlich sogar als einer der ersten, keine Ahnung, Runtastic hieß das damals ja noch gehabt und habe dann da mal so getrackt. Leider finde ich da aber auch nichts mehr. Ich war halt schon extrem langsam, logisch. Habe auch nicht lang geschafft zu laufen. Ich habe immer mir vorgenommen, zum Wiesenbeck hochzulaufen und einmal rum. Das war halt schon eine krasse Strecke. Am Anfang ging es halt nur bis unten zur Straße wieder zurück. Ein Kilometer, keine Ahnung, anderthalb. Dann ging es ein bisschen weiter. Und ich wusste halt, ich habe irgendwann Sportabi. Das war, wann waren die Prüfungen? Im April oder im Mai oder so?
Ja.
Und ich mache Fußball und ich mache Schwimmen. Das heißt, für Fußball muss ich allgemein fit sein und ich muss noch anfangen mit Schwimmen. Und ich glaube einfach, dass ich dadurch dann, wenn ich das nicht gehabt hätte, kann auch sein, dass ich dann immer noch, keine Ahnung, viel fauler wäre, weil das hat mir dann quasi so einen Arschtritt gegeben. Ich muss dann auch wieder zum Schwimmtraining hingehen, habe dann relativ schnell, bei der Abi-Prüfung mussten wir 600 Meter auf Zeit schwimmen, da habe ich am Anfang, als ich angefangen habe, so, es war 2 Monate vor der Prüfung, war ich, wenn ich das in eine Note gerechnet hätte, war ich bei 6 Punkten oder so. Also halt richtig schlecht. Im Endeffekt habe ich im Schwimmen 15 Punkte abgesahnt.
Das ist schon krank,
da will ich mich mal selber...
2 Monaten ist jetzt auch nicht die längste
Vorbereitung. Da will ich mich auch mal selber loben und habe mir halt im Laufen auch in den Arsch getreten. War halt 2-3 Mal die Woche dann laufen, habe mich immer mehr gesteigert. Aber war damals auch kein krasser Läufer. Also ich bin dann maximal, keine Ahnung, so 6 Kilometer oder so gelaufen.
Laufen kam da ja auch erst so richtig auf, weil... im Freundeskreis. Ich habe auch Duathlon gemacht im Abi und das haben auch relativ viele unserer Freunde gemacht. Von daher sowieso auch mit Fußball noch bei unserem Verein fing dann auch ein bisschen längere Dauerläufe an und so. Und von daher hat dir das eigentlich ganz gut in die Karten gespielt. Ja. Und für Schwimmen brauchst du ja auch eine
gute Grundausdauer. Ja, brauchst du eine Grundlagenausdauer, genau. Und das habe ich halt einfach gemacht und bin auch mega happy, dass ich das gemacht habe. Und wie gesagt, Sport-Abi lief ja dann auch. Ich habe zwar im Fußball nur 12 Punkte bekommen oder so.
Hatten ja auch ein paar extrem
gute Fußballer. Ja, wir hatten halt sehr gute Fußballer. Schöne Grüße gehen raus bei uns dabei. Aber wie gesagt, im Schwimmen 15 Punkte abgesahnt.
Für jeden, glaube ich,
das war richtig satisfying. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Lehrerin auch sich einfach richtig gefreut hat. Sowieso eine saugute Lehrerin. Ich bin extrem dankbar, dass wir die auch in Sport hatten.
Ja.
Und ich habe einfach gemerkt, dass die auch, also als wir die 600 Meter geschwommen sind, habe ich halt auch mitbekommen, wie sehr die an der Seitenlinie gebrüllt hat. Also es waren ja zwei Lehrerinnen und die eine hat einfach nur auf ihre Zeit und war still und sie hat sich halt schon enorm gefreut, weil ja, das ist auch eine krasse Story, stimmt, echt happy, dass ich das gepackt habe, weil ich ihr davor halt zwei Monate gesagt habe, ja, ich habe noch nicht angefangen. Und da war sie eher, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht. Also ja, hat sie mir zwar nicht gesagt, aber das habe ich schon gemerkt. Aber ich hatte halt auch keine andere Möglichkeit. So, ich hätte vielleicht einen Monat früher anfangen können. Aber wie gesagt, Motivation war dann auch nicht so groß. Ja, auf jeden Fall bin ich dann halt so wieder zum Sport gekommen. Aber halt auf keinen Fall so, wie es jetzt ist. Ich habe einfach nur das Bewusstsein da so entwickelt, dass Sport extrem wichtig für mich ist und dass ich einfach dankbar sein kann, das jetzt wieder so zu machen, weil es halt einfach nicht selbstverständlich ist. Und gerade auch Laufen ist für mich halt wirklich einfach ein Geschenk. Wer das machen kann, sollte sich da irgendwie auch mal bewusst drüber sein, wie, weiß ich nicht, es ist für mich einfach ein Geschenk, dass man das machen kann, weil ich das bei so vielen Menschen sehe, die nicht laufen können. Ich meine, meine Eltern können beide nicht mehr laufen, weil sie Probleme haben mit dem Knie. Andere Leute können auch nicht mehr so viel laufen, weil sie mal einen Kreuzbandriss hatten und so. Deswegen ist Laufen für mich einfach so ein Geschenk, was ich einfach, keine Ahnung, also enjoye, dass ich es machen kann, so vom Ding her.
Ich muss auf jeden Fall sagen, dass man ganz krass gemerkt hat, dass sich dein Denken in Bezug auf Sport extrem geändert hat nach der Zeit. Also bevor die ganze Story war, hast du Sport gemacht, weil du natürlich auch ein Wettkampftyp bist, du bist ehrgeizig, aber du hast natürlich nur das gemacht, worauf du Bock hattest. Du hast Sport gemacht, weil es dir Spaß macht und wenn man da irgendwie noch geile Platzierungen oder ein gutes Fußballspiel oder so bei rausholen kann, ist das geil. Aber es war halt immer, es muss halt auch immer Spaß machen. So, ne? Ja, und danach fing es ja auch an, dass man vielleicht auch sich belesen hat, dass man sich einfach ein bisschen Knowledge rangeholt hat und auch einfach Sport gemacht hat, weil man wusste, dass es jetzt vielleicht jetzt gerade ein bisschen anstrengend, aber es ist einfach gut für mich, so auch nachhaltig für in 10, 20 Jahren gut für mich.
Ja.
Und das war auf jeden Fall ein sehr großer Schritt oder eine große Umwandlung in deiner Denkweise, die man auch extrem gemerkt hat.
Also ich muss auch dazu sagen, dass ich diese Änderung, keine Ahnung, also ich bin ja dann, wie gesagt, im Jahr 2017 nach dem Abi bin ich ja dann für 9 Monate nach Kanada. Und da war ich am Anfang auch noch so ein, zwei Mal laufen. Dann war ich halt Skilehrer. Da habe ich so meine Leidenschaft fürs Skifahren wieder entwickelt. Aber dann auch, als ich mit meiner damaligen Freundin einen Roadtrip gemacht habe und so, da war ich jetzt nicht, haben wir nicht Sport gemacht oder so, weil wir eh den ganzen Tag unterwegs waren. Das heißt, ich glaube, so richtig hat sich die Denkweise, so wie du sie jetzt auch beschrieben hast, dann, das hat einfach bei mir noch wahrscheinlich so 1,5 Jahre gedauert, wo ich dann vielleicht auch noch mehr drüber nachgedacht habe. Und jetzt oder dann so im Jahr 2019 und dann vor allem auch letztes Jahr, wo ich noch mehr Zeit dann quasi hatte, hat sich das noch mehr entwickelt, dass für mich einfach mein Körper und meine Gesundheit, vielleicht spielt da auch noch rein, dass ich halt bei meinen Eltern, wie gesagt, sehe, dass es halt auch durch viel Arbeit und so und wenn man Probleme hat mit Gelenken, dass es auch anders laufen kann, habe ich da einfach noch mehr für mich gemerkt, dass mein Körper, meine Gesundheit so auf Platz 1 ist von Sachen, um die ich mich kümmern sollte.
Da spielt ja aber auch das gesamte öffentliche Bewusstsein für Sport und auch Ernährung voll mit rein, dass das ja auch gerade in dieser Zeit dann nochmal viel mehr und größer geworden ist.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist es halt einfach für mich mittlerweile, deswegen mache ich auch diesen Podcast.
Ja.
Deswegen sitzen wir auch, wie gesagt, hier, wie ich am Anfang schon gesagt habe, einfach so das Wichtigste und einfach so das, was ich wünsche, dass auch andere Leute, keine Ahnung, es irgendwie ähnlich sehen oder vielleicht auch mal drüber nachdenken und ein bisschen mehr machen oder halt auch mal sich ein bisschen informieren, keine Ahnung, oder wie, ich bin ja auch nicht der Typ, der sich perfekt ernährt.
Klar, wir haben ja auch immer mal mit Freunden ordentlich Spaß und ich glaube gerade auch in Kanada war der Spaß auf jeden Fall auch nicht zu wenig. Muss ja aber auch sein.
Mann. Ich bin auch ein absoluter Lebemann. Also was mir den einen Tag so bewusst geworden ist, dass ich irgendwie von meinen beiden Großeltern, von meinen beiden Opas so, keine Ahnung, versuche für mich selber, also von den beiden habe ich extrem viel gelernt und versuche für mich selber so die Mischung zu finden, weil mein Opa aus Partenkirchen damals halt eher so, also der hatte ja auch den Sport, der war Bobfahrer, war da auch
relativ erfolgreich.
Ja, war da mal Dritter bei den Weltmeisterschaften, Deutscher Meister und so weiter, aber damals gab es dafür ja auch noch kein Bewusstsein oder war man ja nicht war bekannt ja kein oder Fans so. Fernsehen oder nee. Der hatte auch seinen Sport, aber er hatte dann halt auch die Wirtschaft und war halt ein richtiger Lebemann.
Ja.
Hat halt sein Leben absolut genossen und das ist ja auch geil und das nehme ich mir auch zu Herzen. Ich will mein Leben auch genießen und deswegen, ich meine, der Sport ist wie gesagt super wichtig, aber manchmal entscheide ich mich auch dann für den Genuss.
Ja, so. Natürlich. Man muss immer eine gute Balance finden.
So und klar. Deswegen, also glaube ich, finde ich für mich selber so die Balance, weil mein anderer Opa hier zu Hause, der war halt wirklich sehr pflichtbewusst, was den Sport angeht und hat vielleicht den Genuss immer so ein bisschen sehr zurückgestuft. Und natürlich ist das jedem, ja, also die Lebenseinstellung und die war ja auch vollkommen, und die hat mich ja auch so zum Sport gebracht, aber keine Ahnung, irgendwie so eine Mischung aus beiden. Also, klar, dass mir einfach bewusst ist, dass mein Körper, mein Sport für mich extrem wichtig ist. Ich will mich da ja auch steigern, also mittlerweile bin ich ja da auch schon deutlich motivierter, sage ich jetzt mal, als auch noch vielleicht letztes Jahr. Und ja, aber trotzdem sage ich nicht nein, wenn mich jemand am Samstag um 11 Uhr fragt, ob ich zum Weißwurstfrühstück vorbeikommen mag.
Ich will jetzt nicht sagen oder irgendwie das darstellen, als ob sich jetzt dein ganzes Leben oder deine ganze Lebensweise dadurch verändert hat. Ja. Aber man hat auch auf jeden Fall gemerkt, dass du meiner Meinung nach deutlich selbstbewusster geworden bist. Ja, klar, hängt das auch am Alter, mit dem Alter zusammen. Man wird auch einfach selbstbewusster, wenn man ein bisschen älter oder reifer ist. Aber das hat dir auf jeden Fall dahingehend nochmal einen dicken Push gegeben.
Mhm.
Einfach auch Dinge zu wagen, jetzt einmal mit dem Ausland oder halt auch jetzt mit dem Podcast. Wer wagt denn sowas? Das ist voll geil. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, keine Ahnung. Also da hat man auf jeden Fall dahingehend das auch nochmal gemerkt, dass das dir in der Hinsicht richtig viel gebracht hat, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ach so, das wollte ich sagen. Und dass du auch nochmal extrem sehr viel mehr reflektierst über dich selber. Also du bist deutlich selbst reflektierter geworden.
Das ist einem halt in dieser ganzen Sache irgendwie nicht bewusst, aber ich merke das ja natürlich schon auch. Und es ist halt einfach, ja, ist halt so und ich bin da super froh drum. Deswegen sehe ich und deswegen erzähle ich das hier auch, weil ich diesen Teil meines Lebens nicht als, auf keinen Fall als negativen Teil ansehe. So, der war zwar dieses Dreivierteljahr, vielleicht auch Jahr, dann mit allen Nachfolgen, keine Ahnung, wenn man es aufsummiert, war das mega scheiße und das Jahr mit 16, ich meine, was macht man sonst mit 16? Da hat man jedes Wochenende eigentlich Spaß, so. Da habe ich natürlich viel
außer verpasst. Außer die 16-Jährigen in diesem Jahr oder im letzten Jahr.
Ja. Das ist eher bitter. Ja, und da habe ich halt schon natürlich eine scheiß Zeit gehabt, so vom Ding her. Aber diese Zeit hat mich halt zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Die hat mir persönlich extrem viel gebracht. Und deswegen bin ich dieser Zeit irgendwie auch sehr viel dankbar einfach. So vom Ding her, dass das einfach passiert ist. Also ich glaube sowieso dran. Ja, der Kofferraum ist auch offen jetzt. Ich glaube sowieso. Mach mal ganz kurz Pause. Sorry für die Kurzunterbrechung. Ich werde davon auch nichts rausschneiden. Das war gerade relativ witzig, weil wir haben den Kofferraum natürlich so einen Spalt offen, weil es halt wie gesagt relativ warm ist, damit wir hier ein bisschen frische Luft kriegen. Und es sind gerade so zwei, so ein älteres Ehepaar vorbeigegangen und haben sich halt gewundert, warum der Kofferraum offen ist. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ich war... Ja, genau, also... Ich finde für mich halt persönlich, dass halt alles im Leben so aus einem Grund passiert und der Grund, ja, der halt, weshalb das damals passiert ist, vielleicht weiß ich ihn immer noch nicht 100%, aber ich bin natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich insgesamt bin ich happy, dass mir das so passiert ist, keine Ahnung, weil es mich halt in der Persönlichkeitsentwicklung hat das mir sehr viel gebracht und deswegen... Ja, das so als Schlusswort dazu.
Ich finde auch, dass deine No-Excuses-Einstellung seitdem auch viel höher geworden ist.
Ja, das
stimmt. Ich bin jemand, das jetzt zum Beispiel, gestern fragst du mich, ob wir einen Brockenlauf machen wollen, irgendwie morgens los. Zum Sonnenaufgang. Ich meine, da bin ich komplett raus. Beim Sonnenaufgang, ich glaube, hat sie nicht alle minus ein Grad, da gehe ich nicht laufen. Maxi geht da laufen. Also das, glaube ich,
ist... Aber es sind heute und morgen waren Minusgrade angesagt. Mittwoch soll eine Nacht sein, die nicht friert. Aber nee, wir laufen hoch, aber wir laufen tagsüber. Ist schon okay. Ich habe auch keinen Bock, nochmal krank zu werden. Aber ich glaube nicht, dass wir krank werden würden.
Nein, aber das nur als Beispiel. Das, ich glaube, hat auch...
Machen wir einfach im Sommer. Ja, ja. Nee, ich habe auf jeden Fall... meine Einstellung da, aber das liegt auch viel an den Sachen, die ich mir dann danach angeschaut habe, mit Laufen, auch mit Triathlon, halt meine Motivation da irgendwie nochmal was zu machen, da auch irgendwie das für mich halt persönlich, dass ich das einfach vielleicht auch noch schaffe, so vom Ding her, einfach keine Ausrede mehr zu finden, weil der Körper das kann. Ich weiß halt mittlerweile, was mein Körper kann, was mein Körper schon geschafft hat. Der hat halt schon krassere Dinge so gemacht, weil ich glaube, bei so einer Therapie, das kann man mit keiner sportlichen Belastung so vergleichen. Ich glaube, das ist viel, viel krasser. Und deswegen bin ich immer so, natürlich manchmal auch kein Bock mehr. Und wenn ich mit meinem vorletzten Gast, mit Oliver Helmholtz, wenn ich mit ihm Rad fahre und er sagt mir dann nach 80 Kilometer, ja, komm, wir fahren da oben noch rum und machen dann die 100 voll und ich bin halt schon voll durch und erfroren, habe ich mich halt auch schon mal dabei erwischt und habe halt dann ihm gesagt, nee, hab keinen Bock mehr. Ich bin durchgefroren, ich fahre jetzt nach Hause, was natürlich auch nicht schlimm ist, so, aber ich habe mich trotzdem zu Hause drüber geärgert, weil ja. Musste halt einfach, und das habe ich auch von meinem Opa gelernt, einfach auf die Zähne beißen und halt einfach weitermachen. Vielleicht dazu auch noch letztes Jahr, 2020, hättest du jetzt wahrscheinlich angesprochen, das Ganze, war ich ja auch viel zu Hause, meine engsten Freunde wissen das halt, dadurch, dass ich durch Corona auch meinen Job verloren habe und habe halt viel Sport gemacht und im April, beziehungsweise ich habe im März nach der Skisaison erst wieder angefangen mit Laufen und da auch, ganz ehrlich, wenn ich das mit heute vergleiche, da bin ich 10 Kilometer gelaufen, langsam und war tot, also so Talsperre hoch und wieder zurück, wo wir jetzt sind, absolut tot gewesen, kam dann aber irgendwie auf die Idee, das war tatsächlich hier Talsperre hoch und da an der Seite runter, den Weg, den wir auch mal mit dem Fahrrad gefahren sind, kam da auf die Idee, weil ich mit Raul halt den Halbmarathon immer laufen wollte, ja, ganz ehrlich, ob Halbmarathon oder Marathon, das wirft das Schwein jetzt auch nicht mehr fett. Lass einfach einen Marathon laufen und dann sind wir halt 3 Tage später oder so, ohne groß Training und ohne groß Pause. Und im Endeffekt war es auch nicht so klug, sind wir gelaufen. Und da auch nochmal Kuss raus an dich, dass du uns, ich habe dir, glaube ich, bei Kilometer 17 oder so, habe dich angerufen, habe gesagt, yo, ich pack das nicht, wenn wir nicht die ganze Zeit jemanden mit Getränke haben. Und dann kam es ja auch relativ schnell dazu.
Ja.
Da auch nochmal als kleiner Tipp, was ich für mich gelernt habe, always stay on top of your nutrition, immer trinken und wir haben da nur alle 10 Kilometer, das war halt todesdumm und ich war nicht fit, Raul natürlich schon, auf jeden Fall weiß ich auch noch, wie ich dir, als du dann dazu kamst, ich glaube so bei Kilometer, nee, da hatten wir ja schon einen Halbmarathon, das war dann Kilometer 25 oder so, habe ich dir gesagt und da lag ich ja auch schon am Boden mit Krämpfen.
Ja, immer bei der Pause, ich weiß nicht, wie oft ihr Pause gemacht habt, immer so nach, weiß ich, fast 10 Kilometern oder so?
Ja, wir hatten immer am Anfang einen 10-Kilometer-Takt, aber es ging halt bei mir nicht mehr.
Irgendwann ging es dann nicht mehr, klar. Ja. Und da, aber auch jemand, der nach Kilometer 25 schon mit Krämpfen am Boden liegt, braucht es auch ordentlich was im Kopf, um da noch einen Marathon draus
zu machen. Ich glaube, und vielleicht war es anders bei dir, aber ich nehme es jetzt einfach mal dir vorweg. Ich glaube, dass du ehrlich gesagt gedacht hast, das wird nichts oder dass ich aufhöre. Ich habe ja auch zwischendrin mal so gesagt, ich höre dann im Barbis auf. Ja. Weil ich einfach gemerkt habe, dass das auch nicht so gut ist jetzt gerade.
Ja.
Aber keine Ahnung warum, und das ist sicherlich auch dem Ganzen zu verdanken. Keine Ahnung warum, habe ich mir halt dann auf dem Weg von Barbis wieder zurück nach Schwarzfeld, habe ich mir gedacht, Alter, jetzt bist du hier. Du fährst jetzt sicher nicht so nach Hause. Du musst jetzt eigentlich nur noch und da dachte ich immer noch, ja, du läufst nach Pölde und dann hast du die 42. Da mussten wir im Pölde. Ja, es war auch super windig an dem Tag. Es war einfach scheiße. Mussten wir da noch 2 Dorfrunden drehen. Und ich, also, sobald ich schneller als so ein 8er Pace gelaufen bin, sage ich mal, hatte ich nicht nur kleine Krämpfe.
Ich weiß noch, es ist ja völlig logisch, dass man, wenn man aus dem Stand einen Marathon probiert und vielleicht nicht im allerbesten Fitnesszustand ist, dass es hinten raus nicht mehr ganz so schnell wird. Mhm. Aber ich weiß noch, wie irgend so ein Opa, der da gerade seinen Vorgarten gemacht
Alter.
Hat und wir dann die Dorfrunde gedreht Ey. Haben und natürlich nicht mehr so schnell waren, klar. Es sah nicht mehr ganz spritzig aus.
Letztes Zahnfleisch
war aber das. Dann hatte was ich irgendwie so einen Spruch hatte gedrückt mit Schleichen
oder ja, so. Lauf mal schneller und dann der eine noch nimm die Brille ab, weil ich halt so eine Sonnenbrille auf hatte, weil es an dem Tag halt 30 Grad waren gefühlt ja. im April letztes ja. Jahr war es extrem warm, es waren irgendwie 22, 23 Grad, voll Sonne, Wind. Es war einfach überhaupt nicht perfekt, einen Marathon ja. ohne Training zu laufen.
Und sich aber nach 40 Kilometern mit Krämpfen im ganzen Körper sich das noch gefallen zu lassen.
Ja, am liebsten hätte ich dem echt ein paar Takte erzählt.
Aber ich muss sagen, ich war mir relativ sicher, dass du es schaffst. Okay. Auch einfach aufgrund deines Laufpartners, weil Raul ist da wirklich, der also wirklich extrem fit gewesen, der hat das ja. einfach sowas von locker weggesteckt.
Ja, der hätte halt ohne mich 2,5 Stunden schneller ja. laufen ja. können.
Also. Aber also, Raul ist jemand, der auch extrem viel labern kann beim Laufen
ja.
und das kann einem erst wahrscheinlich gut auf den Sack gehen,
ja.
aber hinten raus war das auch so wichtig, da sind wir ja. dann, also da seid ihr dann mit Musik gelaufen, Raul hat ja. dich immer wieder motiviert und ich glaube ohne Raul sowieso nicht.
Nee, alleine, also ich will ja dieses Jahr auch unbedingt nochmal einen Marathon laufen, ich hoffe auch irgendwie halt bei einem richtigen Marathon-Event
offiziell
und da bin ich dann auch mal gespannt, wie das ist. Ohne jemanden anders zu laufen, weil klar, am Anfang mit seinem Gelaber ging er mir schon ein bisschen auf den Sack.
aber das war wichtig.
Am Ende raus wirklich wichtig, dass er da war. Und ja, ja da habe ich halt auch einfach nochmal so gemerkt, was halt geht, wenn man will.
Ja.
So ein Marathon aus dem vielleicht 3 Wochen Lauftraining gehabt davor oder 4 und auch nicht wirklich, auch kein Intervalltraining oder so. Da hatte ich auch und noch
dein
keine
längster Ahnung. Lauf, du hast ja nicht mal einen Halbmarathon. Hast
nee,
du davor einen Halbmarathon?
Längster Lauf war 12 Kilometer. Ja. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich bin auch mit einem 160er Cadence gelaufen. Ich war lauftechnisch auch richtig scheiße. Ich hatte gar ja. keine Ahnung. Ich bin auch, das weiß ich jetzt erst, beziehungsweise war mir damals auch nicht bewusst, ich bin immer mit der Ferse als erstes aufgekommen. Man muss ja eigentlich Mittelfuß so.
Ja.
Und deswegen habe ich immer gedacht, ja, Raul, der schleift so komisch, aber er läuft halt richtig. Ja. Ich bin halt falsch gelaufen.
Ja.
So, und das war richtig dumm. Aber ja, hat halt geklappt.
Dicker Meilenstein auf jeden Fall.
Hab's gemacht, so vom Ding her. Halt richtige Kackzeit, aber
scheißegal.
Haben wir die ersten 20 Kilometer noch voll auf Kurs gewesen?
Voll. Die waren richtig stabil.
Ja, dann kam halt der kleine Kobold mit einem großen Hammer und hat mir ein paar Mal auf die Fresse gehauen.
Ja.
Aber
das war auch ein richtig geiles Event, weil die auch bei ein paar Freunden dann immer so die Pausen ja, gemacht haben. Stimmt. Die haben was vorbereitet
das
und
war
so.
Richtig das war geil. Cool.
Ja. Der Tag war auch gut. Es war natürlich windig, aber ansonsten ja. eigentlich perfekt gewesen. Ja.
Und danach dachten wir, essen wir noch schöne Pizza zusammen, trinken vielleicht noch ein, zwei Weißbier und gehen dann gemütlich ins Bett. Ich war so tot, ich habe meine Beine gar nicht mehr gespürt.
Nachts hast du doch auch noch mal ein bisschen.
Ich habe überhaupt nicht geschlafen eigentlich in der Nacht, weil die Belastung halt viel zu groß. Also das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Immer gut trainieren, immer gut trinken, essen, Elektrolyte müssen rein. Aber jetzt sind wir auch schon wieder zu spezifisch. Das versteht wahrscheinlich nicht jeder. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich genug. Ich wollte eigentlich vor dieser Folge bei Instagram, wie gesagt, auch mal nachfragen. Also, dass andere Leute noch hätten Fragen stellen können, habe ich halt voll vergessen. Aber ich glaube, es ist auch besser so.
Ich glaube, hier sind aber auch schon einige Fragen, beziehungsweise noch nicht mal Fragen, einfach so Infos, die vielleicht nicht jeder weiß oder einfach wichtig waren zu wissen, jetzt rausgekommen.
Also, abschließend kann ich einfach nur sagen, dass ich kein Ausnahmeathlet ist, der jetzt hier eine Berechtigung hat, diesen Podcast zu führen, um halt irgendwie so von sich, ich will mich, also, wie soll ich das sagen, also nicht halt hoch zu loben, wie toll man im Sport ist, ich will einfach nur damit sagen, dass ich selber bei null angefangen habe oder vielleicht noch weiter unten und auch damit will ich mich jetzt hier nicht selbst loben oder so.
Das ist doch logisch,
natürlich. Aber einfach nur darstellen, was möglich ist, wenn man wirklich, wirklich Bock darauf hat und dass man auch mit einem Rückschlag im Leben, wo ja auch die zweite Folge so ein bisschen mit Motte drum gehandelt hat, dass man trotzdem noch für sich selber Vollgas geben kann, auch im Sport immer noch was machen kann. Und ja, das ist ja so allgemein das Ziel von mir, dass ich hier auch vielleicht den einen oder anderen motiviert habe. Und wenn sich hier jetzt jemand das bis zum Ende angehört hat, hoffe ich, dass er vielleicht dadurch noch mal ein paar tiefere Einblicke von mir bekommen hat und den Podcast vielleicht dann auch noch mehr versteht, so vom Ding her.
Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass du ohne das jetzt den Podcast oder so nicht machen würdest.
Sag ich ja, safe nicht. Ja, also glaube ich, und ich glaube, ich würde auch ohne das nicht so viel laufen gehen, ich würde nicht Radfahren und ich würde auch keinen Triathlon machen wollen. Ja. So.
Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon erzählt hast, aber den Podcast planst du ja auch schon vor lange und der ist ja auch eigentlich nur dafür gedacht, oder war als Startidee dafür gedacht, für dich einfach, um so die ganzen Ideen oder die ganzen Erfahrungen einfach zu sammeln, dass man sowas wie jetzt hier auch alles einfach hat. Und das ist geil. Ja, genau.
Ich will halt einfach irgendwie was haben, so vom Ding her. Und ich glaube, dass es halt einfach coole Erfahrungen sind. Ja. Ja, dann erstmal nochmal riesen Dankeschön, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Ich glaube, alleine hätte ich das niemals hinbekommen. Da hätte ich wahrscheinlich 18.000 Mal unterbrechen müssen. Aber so hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja, und vielleicht machst du ja wirklich die Fragenfunktion oder so, wenn irgendwer das irgendwer nochmal...
Ja, falls irgendwer jetzt noch Fragen hat, der diesen Podcast jetzt gehört hat, diese Folge, der mich persönlich davor noch nicht so gut kannte, kann sich gerne bei mir melden. Oder ich mache dann halt irgendwann nochmal so eine Catch-up-Folge mit Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern.
Geht zur fucking Vorsorge.
Ja, Alter, abschließend guter Satz, ey. Ob Frau, ob Mann, geht bitte zur Vorsorge. Damit würde ich sagen, danke und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich denke mal, ich lade das Ding gleich am Donnerstag hoch.
Klassiker. Also,
muss jetzt raus. Gut, bis dahin.
Macht's es gut.
Ciao.